HR Info. Nutzwert.
Seit Ende der 90er Jahre ist das Internet ein Massenphänomen in Deutschland. Die ganze Welt per E-Mail und Homepage erreichbar und nur einen Mausklick entfernt. Aber die Faszination hat auch ihre Schattenseiten und die bekommen hierzulande immer mehr Nutzer zu spüren. Für sie endet der Ausflug ins World Wide Web nicht selten mit Geldforderungen, die in die Tausende von Euro gehen können. Und das Ganze ohne, dass sie zuvor mysteriöse Verträge abgeschlossen oder dubiose Einwahlprogramme installiert haben. Erst abgemahnt, dann abgesahnt, das ist unser Thema heute in HR Info Nutzwert. Am Mikrofon Ricardo Mastrocola. Man ist ganz schnell drin, es kostet fast nichts und man kann auf eine Fülle von Informationen zugreifen. Das Internet ist ein praktisches Medium und es gibt viele Gründe, es auch zu nutzen. Aber beim Erforschen der scheinbar grenzenlosen Freiheit kann man sich schnell die Finger verbrennen. Denn ein rechtsfreier Raum ist das Internet ganz gewiss nicht. Und viele Anwälte und Unternehmen scheinen nur darauf zu warten, dass anderen hier ein kleiner Fehler unterläuft.
Da haben wir so einen netten Brief bekommen von einer Anwaltskanzlei aus Hamburg. Die sagen, das dürften wir nicht und wir hätten da eine Urheberrechtsverletzung gemacht und forderten halt ein paar hundert Euro von uns.
So schnell kann es gehen. Jürgen Fritsche fand das Mahnschreiben recht überraschend in der Vereinspost. Er ist Karatetrainer im Verein Ishinjuk in Usingen und betreut auch die Internetseite des Vereins. Neben Trainingszeiten und Mitgliederfotos fand sich auf der Seite bis vor kurzem auch eine Anfahrtsskizze zur Trainingshalle.
Weil halt jeder früher immer gefragt hat, wie finden wir euch? Und wir haben halt dann gesagt, okay, außer der Adresse ist es natürlich auch sinnvoll, vielleicht einfach mal zu zeigen, wo wir genau sitzen. Also haben wir aus einer Karte einfach rausgescannt. Das war eine Karte wohl vom ADAC, so eine Straßenkarte vom Autokatalog. Ja, haben das nochmal genau markiert, haben nochmal geschrieben, dass wir da in der Stadthalle, in einem Bürgerhaus sind. Ja, und haben das dann einfach online gestellt.
5 Jahre lang ging das ohne Probleme. Bis Ende November 2006 der Brief der Hamburger Rechtsanwälte in den Vereinsbriefkasten flatterte. Die wollten die Nutzung des Kartenausschnitts ohne Lizenzrechte nicht ungestraft lassen. Zitat:
Unsere Mandantin ist Herstellerin von Kartografieprodukten und Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte der vertriebenen Stadtpläne und Landkarten. Sie verwenden für ihr Internetangebot Kartenmaterial aus den Stadtplänen und Landkarten unserer Mandantin. Sie verletzen damit bestehendes Recht. Daneben steht unserer Mandantin eine entgangene Lizenzgebühr als Schadensersatz in Höhe von 420,69 € zu.
Wir waren erstmal ziemlich geschockt, weil wir gar nicht wussten, A, dass es nicht rechtens ist, B, dass es halt jetzt irgendwie so ein Problem darstellt, wenn man das macht als kleiner Verein. Ich meine, wir sind nicht Eintracht Frankfurt oder sowas, wo jetzt jeden Tag irgendwie 10.000 Leute draufschauen, sondern vielleicht 10.
Jürgen Fritsche hat die Anfahrtsskizze dennoch sofort von der Internetseite genommen. Der Karateverein Ishinjuk ist ein kleiner Verein mit etwa 120 Mitgliedern. Da ist eine Schadensersatzforderung von insgesamt knapp 450 € schon eine Herausforderung. Hilfe musste her.
Wir haben uns dann halt Rat geholt beim Landessportbund, bei der Rechtsabteilung dort und haben halt mal gefragt, was wir überhaupt tun können, was wir einfach tun sollen. Und die waren sehr, sehr großzügig, haben dann Teile der Kosten übernommen, haben den Schriftwechsel auch betrieben, um uns da ein bisschen zu entlasten. Final sind wir natürlich dann irgendwie noch auf den Anwaltskosten hängen geblieben, die uns keiner abgenommen hat.
Das waren noch einmal 250 €. Dennoch ist die Geschichte für den Verein glimpflich ausgegangen. Bei einer Klage hätten die Sportler im schlimmsten Fall fast 10.000 € bezahlen müssen. So hoch lag der Streitwert nach Ansicht der Hamburger Rechtsanwälte. Doch auch die vergleichsweise geringe Summe von 250 € hat die Vereinskasse geschröpft. Jürgen Fritsche:
Ich glaube, die Vereinsmitglieder sind auch, ich sage jetzt mal, nicht davon überzeugt, dass das optimale Verwendung von Vereinsgeldern ist, das für irgendwelche Anwälte rauszuhauen, sondern wir wollten damit schon ein paar andere Sachen machen, ein Vereinsfest, eine Weihnachtsfeier und alles. Und das ist natürlich dann im Dezember da ein bisschen kleiner ausgefallen.
Lehrgeld, das der Karateverein Ishinjuk aus Usingen hat bezahlen müssen. So etwas soll aber nicht noch einmal passieren. Vorsitzender Jürgen Fritsche sichert den Verein mittlerweile gegen weitere Klagen dieser Art ab.
Wir haben uns natürlich von allen Mitgliedern erstmal unterschreiben lassen, dass wir auch deren Fotos draufstellen können und sind jetzt immer hochbedacht irgendwie, wie unser Impressum aussehen muss. Und wir sind eigentlich auch jetzt überhaupt nicht mehr sicher, was wir dürfen und was nicht dürfen. Und ich meine, wir sind alle ehrenamtlich tätig. Uns ist es nicht gegeben, jetzt das ganze Vereinsrecht durchzuwühlen oder Internetrecht, um dann irgendwie auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein.
Jürgen Fritsche vom Karateverein ist also ganz vorsichtig geworden. Jetzt, das war ein Beitrag von Julia Hummelsieb. Sie hat ihn getroffen. Bei mir im Studio ist nun Hajo Rauschhofer. Er ist Rechtsanwalt in Wiesbaden und Experte für rechtliche Fragen im Internet. Hallo, Herr Rauschhofer.
Ja, schönen guten Morgen.
Ist das, was wir eben gehört haben, ein typischer Fall?
Nicht nur ein typischer Fall, ich denke, es ist im Moment einer der Abmahnungsklassiker. Die sogenannten Stadtplanabmahnungen basieren darauf, dass das Auffinden der Rechtsverletzung relativ einfach ist und der BGH hat entschieden, dass Stadtpläne schutzfähig sind. Das heißt, der Abmahner hat einen Anspruch und findet ihn, gehen Sie mal auf Google und geben Sie mal ein Stadtplan oder Anfahrt JPEG und dann finden Sie sofort das ein oder andere an Rechtsverletzungen. Und es richtet sich diese Abmahnung ja auch nicht gegen Profis, die wissen, was sie tun, sondern gegen Kleine, gegen Privatleute, gegen Vereine, gegen Mittelständler, die ihre Seite selbst machen. Und wie der Beitrag eben schon gezeigt hat, der Aufwand, da alle Sachen des Internetrechts zu berücksichtigen, ist schon sehr schwierig. Und dann wird man wegen des Urheberrechts natürlich gleich mit den Forderungen überzogen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dann dagegen auch wehren kann, beziehungsweise in klaren Angelegenheiten versucht, einen Pauschalabgeltungsvergleich zu machen.
Da kommen wir gleich zu, aber erzählen Sie uns noch ein bisschen, was es für Klassiker eigentlich gibt, was einem noch so alles passieren kann.
Gut, also Hauptsache neben den Stadtplanabmahnungen sind die eBay-Abmahnungen im Moment. Dort finden wir Verwendung unzulässiger allgemeiner Geschäftsbedingungen. Also wir reden hier nicht von Privatleuten, sondern die, also wenn eine Urheberrechtsverletzung begangen wird, die dann, was weiß ich, selbstgebranntes versteigern, das ist natürlich eine strafbare Urheberrechtsverletzung, sondern wir reden von kleinen Anbietern bei eBay, die Gewährleistungsausschlüsse machen, die Gewährleistung wird ausgeschlossen oder einfache Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen oder die Verjährung wird von 2 Jahre auf 1 Jahr begrenzt. Und der absolute Klassiker im Moment ist die Widerrufsbelehrung. Da gibt es eine Musterverordnung durch Anlage 2 zur BGB-Info-Verordnung. Die ist eigentlich auch richtig und steht so im Gesetz, aber bei eBay wird gesagt, es erfüllt nicht die Schriftform und deshalb greift die 14-tägige Widerrufsfrist nicht, sondern 1 Monat. Und man kann darüber denken, was man möchte über die unterschiedlichen Gerichtsentscheidungen. Erst wenn der BGH darüber abschließend entschieden hat, haben wir Rechtssicherheit. Das heißt, wir empfehlen, geben Sie lieber 1 Monat als Widerrufsfrist und verwenden Sie die richtigen Klauseln, als dort Gefahr zu laufen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Geschichten. Rückgabe nur in Originalverpackung ist genauso unzulässig, wie wenn ich die Versandkosten nicht angebe. Und eben wurde ja auch schon mal angesprochen, das Thema Impressum, dass ich nach dem neuen Telemediengesetz, das das Teledienstegesetz ablöst, natürlich verschiedene Impressumspflichten habe. Und ohne jetzt auf den Inhalt einzugehen, den kann man überall abrufen im Internet, was ich da aufführen muss, ist natürlich auch die Frage, dass ich das Impressum leicht finden muss. Und da gibt es auch wieder viele Gerichtsentscheidungen. Ich muss sie leicht auffinden können. Da reicht nicht, wenn ich 4 Seiten nach unten scrolle. Es reicht aber aus, wenn sie auf der sogenannten Mich-Seite bei eBay stehen. Also all das sind Punkte, die muss ich berücksichtigen. Und es gibt eine Untersuchung, vielleicht das noch, dass bis zu einem rechtswirksamen, rechtskonformen Abschluss eines Online-Kaufvertrags 34 Pflichten und Belehrungspflichten zu beachten sind. Und das überspannt natürlich speziell bei kleineren Unternehmen die Anforderungen ganz gehörig.
Nochmal ganz kurz, damit wir da nicht verwirrt werden. Wenn ich so etwas nicht mache, wer mahnt da eigentlich ab? Wer mahnt da wen ab, wenn ich da als kleiner Verkäufer bei eBay handle?
In der Regel mahnen Rechtsanwälte ab, natürlich auch Verbraucherzentralen. Denen steht natürlich der Schutz der Verbraucher im Vordergrund. Aber es gibt leider viele Rechtsanwälte oder einige Rechtsanwälte, die zusammen mit anderen Firmen arbeiten und sich dann über entsprechende Suchfunktionen, die schwarzen Schafe sind das der Branche sogenannte, heraussuchen. Es ist natürlich nicht so, dass man sich nicht gegen eine Urheberrechtsverletzung wehren kann, aber es geht dann um die Abmahnkosten und Abmahngebühren. Und da werden dann bei kleinen Unternehmen, wo es dann wirklich eigentlich vom Streitwert vielleicht 1.000, 2.000 Euro sind, Streitwerte angenommen von 50.000 Euro, 100.000 Euro mit entsprechenden Gebührenforderungen. Und das ist dann schon, verlässt dann die Grenze der Seriosität.
Wir sprechen gleich auch nochmal darüber, wie man sich gegen sowas wehren kann. Kommen wir nochmal kurz auf das Beispiel zurück von vorhin. Der Herr vom Karateverein, Jürgen Fritsche, der war ja kein abgebrühter Krimineller, der wider besseres Wissen diesen Kartenausschnitt auf seiner Seite, auf seine Homepage gesetzt hat, sondern jemand, der einfach nur ohne Hintergedanken seine Seite ein wenig aufpeppen wollte. Macht das Gesetz da keinen Unterschied?
Nein, bei einer Urheberrechtsverletzung, anders als im Wettbewerbsrecht, wo es im geschäftlichen Verkehr geht, geht es um absolute Rechte. Und derjenige, der ein Werk schafft, was schutzfähig ist, ein Urheberrecht entsteht, der hat sämtliche ausschließlichen Rechte. Das heißt, wenn ich ein fremdes Werk nutzen möchte, benötige ich die Einwilligung des Urhebers. Und die muss ich mir im Zweifel erkaufen durch eine Lizenz. Ich kann also nicht einfach kopieren, sondern ich muss mir immer die Rechte holen.
Kann es denn zum Beispiel einen Schüler, der Bilder eines Musikeridols online stellt, auch irgendwie treffen oder sind Minderjährige besonders geschützt?
Ja, also wir haben ja zwei Komponenten. Wir haben einmal die zivilrechtlichen Komponenten, da können dann im Zweifel vielleicht auch die Eltern haften, wenn sie ihre Aufsichtspflicht nicht genügen. Aber wir haben natürlich auch strafrechtliche Komponenten und wir haben bei Bildern Lichtbildrechte, Leistungsschutzrechte sogenannte, und auch da können unabhängig vom gewerblichen Verwendung Schadensersatzansprüche entstehen. Da sollte man natürlich dann versuchen, einvernehmlich schnell eine angemessene Lösung zu finden. Und wenn man dann halt keine Abmahnanwälte in Anführungsstrichen auf der Gegenseite hat, sondern um ein seriöses Unternehmen, lässt sich das auch erreichen. Ansonsten muss man halt die Auseinandersetzung suchen.
Nicht selten treffen diese Abmahnungen Leute, die vorher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und die fühlen sich dann plötzlich kriminalisiert. Dazu kommen noch Geldforderungen, die diese Menschen im schlimmsten Fall vielleicht gar nicht zahlen können oder in die Privatinsolvenz treibt und das für ein vergleichsweise geringes Vergehen. Stimmt denn da vielleicht irgendwas auch mit dem Rechtsinstrument Abmahnung nicht?
Ja, eine Abmahnung ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes, denn sie dient davor, erstmal zu klären, besteht eine Rechtsverletzung und dient der außergerichtlichen Befriedigung. Das heißt, ich muss nicht ein Gericht anrufen, verklagen, eine einstweilige Verfügung beantragen, sondern ich kann das außergerichtlich klären. Die Idee, die hinter der Abmahnung steht, ist also eine gute. Das Problem ist, dass die Abmahnung missbraucht wird, um teilweise Rechtsanwaltsgebühren überzogen einzufordern und dass dann diese Abmahnung von den Gerichten nicht in das richtige Kostenschema gezogen wird, sondern dass einfach die Kosten zu teuer sind.
Wer darf eigentlich abmahnen? Gibt es darüber Regelungen?
Immer derjenige, der einen Anspruch hat. Das heißt, ob ich eine Urheberrechtsverletzung habe, eine Markenrechtsverletzung oder eine Wettbewerbsverletzung, dann kann ich den Gegner, den Mitbewerber abmahnen oder bei einer Urheberrechtsverletzung den Verletzer abmahnen. Ich brauche dafür, und da kommen wir zu den Kosten, natürlich einen Rechtsanwalt. Nicht zwingend, aber so entstehen dann die Kosten.
Und jetzt Überleitung zu den etwas windigeren Geschäften, die es in diesem Bereich wohl gibt. Es muss also immer einen Geschädigten geben, also jemanden, der durch die Aktion des Beschuldigten einen Nachteil erleidet. Wie finden denn da Kanzlei und dieser Geschädigte zusammen? Gibt es da Mauscheleien?
Das entzieht sich natürlich meiner Erkenntnis, aber man hat schon gewisse Verdachtsmomente, wenn Massenabmahnungen zu gewissen Situationen kommen. Also ein Beispiel war, dass eine Seite, die Hausaufgaben und ähnliche Informationen abgerufen hat, einem teilweise auch minderjährigen Nutzer wohl die Möglichkeit gegeben hat, dort Informationen abzurufen in einem Abonnement. Dann hat man einen Tag Testfrist gehabt und wenn diese Testfrist abgelaufen ist, hatte man dann zu zahlen zwei Jahre Abonnement zu, ich glaube, 8 Euro im Monat. Das heißt, hat sich gleich wieder summiert. Diese Klauseln sind natürlich intransparent und unwirksam, aber es wird da versucht, mit Mordsdruck durch Rechtsanwälte dann auch Geld zu erzielen.
Und gibt's da Kanzleien, die sich genau auf solche Fälle spezialisiert haben, auf Internetabmahnungen?
Nach meiner Erfahrung ja.
Die können Sie nicht nennen?
Das sollte man nicht machen, sonst kommt wahrscheinlich die nächste Abmahnung.
Zum Anfang der Sendung haben wir das Beispiel eines Mannes gehört, der sich mit einem hochgeladenen Kartenausschnitt auf seine Webseite eine Zahlungsaufforderung eingehandelt hat. Nun hat ja nicht jeder eine eigene Homepage, aber viele Menschen nutzen das Internet zum Beispiel auch als virtuellen Flohmarkt, um zum Beispiel bei der Auktionsplattform eBay Dinge loszuwerden, die man nicht mehr braucht. Aber auch hier gilt Vorsicht.
They say they're shopping day and night on eBay.
eBay, das ist eine amerikanische Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Angefangen hat es eigentlich als eine Internetplattform für Sammler. Münzen, Briefmarken, Plastikfiguren aus Überraschungseiern, so ziemlich alles wurde angeboten oder gesucht. eBay hatte schnell verschiedene Sparten, in denen gesucht werden konnte. Bald kamen Fotos dazu und auch der Drang mit dem Angebot, das man einstellen konnte, irgendwie Geld zu verdienen.
Da bei diesen seltenen Dingen, die im Internet dann zur Verfügung standen, häufig dann mehrere Interessenten waren, ergab sich halt sowas wie ein sogenannter dynamischer Preisfindungsprozess, aus dem dann sowas wie Auktionen wurde.
Seitdem, so Joachim Günthert von eBay Deutschland, heißt es 3, 2, 1, meins oder seins, je nachdem. Den Durchbruch hatte die Firma aus den USA Mitte bis Ende der 90er Jahre. 1999 ging das Unternehmen an die Börse. Die Internetmedien schossen wie Pilze aus dem Boden. Konkurrenten in aller Welt tauchten auf und wurden kurzerhand aufgekauft. Seitdem klickt alles auf eine Seite und wartet wie angewurzelt vor dem Rechner, wenn sich die Zeit der Nulllinie nähert. In den folgenden Jahren erlebte die Plattform einen ungeheuren Boom. Es war die Zeit, in der auch in deutschen Büros die Konzentration nachließ, obwohl alle wie gebannt auf ihre Monitore starrten. So lange, bis viele Firmen dem einen Riegel vorschoben und die Seite sperrten. Den Verkaufsideen waren keine Grenzen gesetzt, was eine Zeit lang zu kuriosen Angeboten führte. Die Blondine im kurzen Schwarzen als abendliche Begleitung konnte man ebenso ersteigern wie den Porsche eines Mannes, der beim Seitensprung ertappt worden war. Die erboste Ehefrau rächte sich bitter und setzte das gute Stück, den Liebling ihres Gatten, ins Internet zum Verkauf. Startgebot 1 Euro. Auch Stefan Tullmann nutzte als Verkäufer die Gelegenheit und versuchte sein Glück.
Ich habe ein Auto bei eBay verkauft. Der Grund war, dass das Auto Totalschaden hatte und ich hatte auch keinen TÜV mehr auf dem Auto. Und habe von daher nicht gewusst, was das Auto noch an Wert hat. Und habe es dann für 1 Mark angeboten bei eBay und habe es dann glücklich versteigert, ja. Ich habe dann noch 1000 D-Mark bekommen von einem Schrotthändler aus Bayern. Und ich habe auch gesagt, dass ich für nichts Garantie drauf gebe. Und er hat es dann so genommen, wie es da stand.
eBay ist längst keine Spielwiese mehr für Privatleute, die mit dem Verkauf alter Kleidung oder der ungeliebten Vase von Schwiegermutter mit ein paar Euro die Urlaubskasse aufbessern wollen. eBay, das ist ein knallhartes Geschäft geworden. Es gibt Powerseller, Menschen, die hauptberuflich Sachen im Internet an den Mann bringen, neuerdings auch eBay-Shops. Wer seine Ware nicht selbst ins Internet setzen will, kann sie hierher tragen und abgeben. Der lebhafte Handel beschäftigt inzwischen auch die Behörden. Das Finanzamt zum Beispiel begann sich für die Börse im Internet zu interessieren. Schließlich wurden hier zum Teil Tausende verdient. Gewährleistungsansprüche wurden fällig. Wenn jemand anfängt, quasi beruflich zu versteigern, ist er als Händler auch haftbar zu machen. Die meisten Anbieter ficht so etwas allerdings nicht an. Sicher, man kann Fehler machen, wenn man zum Beispiel Markenrechte verletzt. Das Problem hatte aber auch Jochen Schaller beispielsweise nicht. Für sein Angebot kam praktisch nur eBay in Frage.
Bücher und Spiele, so Rollenspiele zum Teil, so Fantasy-Rollenspiele sind das, so Regelwerke dazu und so. Und das ist bei eBay ganz gut, weil es dafür da eine relativ große Kundschaft gibt, was man sonst eher nicht findet und man ganz gute Preise erzielt.
eBay, das ist auch ein Stück Kult. Die Werbestrategen der Firma setzen immer noch auf die gebannte Erwartung beim Runterzählen der Zeit. Doch auch das ist eigentlich längst nicht mehr nötig. Der Sofortkauf ist möglich. Wer nicht auf ein günstiges Schnäppchen warten will, das einem am Ende dann doch jemand anderer wegschnappt, der kann gleich zuschlagen. Dann ist es nichts mehr mit Ersteigern. Dann gibt's die Ware zum Festpreis, wie im Laden. Aber erzählen kann man später. Es war von eBay.
eBay kann gefährlich sein fürs Portemonnaie. Das war ein Beitrag von Samir Ibrahim. Im Studio weiterhin Hajo Rauschhofer, Rechtsanwalt aus Wiesbaden und Experte für rechtliche Fragen im Internet. Herr Rauschhofer, wenn ich zum Beispiel eine Uhr verkaufen möchte und schreibe im Angebot, diese Uhr ist nicht von Cartier, aber im Design von Cartier gehalten, ganz ähnlich, dann kann das richtig teuer werden. Wieso das denn?
Weil dann Markenrechte verletzt werden können im Wege der Rufausbeutung. Denn wie sucht der Nutzer bei eBay? Der gibt ein Uhr, Cartier oder ähnliches. Und dann kommt man auf diese Seite und dann wird versucht, mit dem berühmten Kennzeichen Cartier einen Erfolg zu erzielen, nämlich die Leute auf die Seite zu locken. Und dann, Cartier ist wie gesagt eine bekannte, berühmte Marke, haben wir Streitwert im Markenrecht. Und wenn wir hier geschäftlich handeln, von 100, 200, 250, vielleicht sogar 500.000 Euro und die Rechtsanwaltsgebühren berechnen sich nach dem Streitwert und dann wird man entsprechend sportlich abgemahnt mit hohen Kosten, muss sogar noch Auskunft geben über die Verwendung und Schadensersatz in Form einer angemessenen Lizenzentschädigung verwenden. Also da kann man sich in Teufelsküche bringen.
Wie hoch können diese Kosten sein?
Die Kosten richten sich bei einer Abmahnung von vielleicht 10.000, 15.000 oder bei 10.000, 15.000 Euro können die liegen, je nach Abmahnhöhe. Also beim Streitwert von 10.000 Euro sind es zum Beispiel 800 Euro, bei 50.000 sind es schon 1.600 Euro, das ist degressiv gestaffelt. Aber wenn ich dann mit einer einstweiligen Verfügung in Anspruch genommen werde, dann sind wir gleich Ende vierstellig, Anfang fünfstellig vielleicht.
Passt da jede größere Firma, jeder größere Konzern im Internet gut darauf auf, dass sein Name dort nicht benutzt wird für andere Seiten, für Imitate, für vielleicht auch Firmen, die Imitate verkaufen?
Auf jeden Fall. Es gibt ganze Abteilungen, die sich nicht, mit nichts anderem beschäftigen als die Markenpflege und Suche auch nach Produktpiraterie. Denn dem Verbraucher ist ja auch nicht damit gedient, irgendwelche Plagiate zu ersteigern als echt, die da nicht echt sind. Und da werden dann auch Zollbeschlagnahme durchgeführt, Hausdurchsuchungen. Aber da bewegen wir uns natürlich auch im Bereich der gewerblichen Markenverletzung im Strafrecht. Das ist ja nun auch richtig so.
Das ist so schwierig zu verstehen, weil wenn jemand sagt, die Uhr sieht so aus wie Cartier, dass man da schon belangt werden kann, das ist schwierig zu verstehen für den Normalverbraucher.
Ja, aber ich verwende, wie gesagt, eine fremde Marke. Das ist ähnlich wie...
Verwende nur den Namen, nenn den Namen.
Richtig, aber es gibt, wie gesagt, das ist die Rechtsprechung. Zum Beispiel auch, wenn ich sage, das Parfum duftet wie Job, versuche ich die Leute heranzuziehen und mit der Wertvorstellung von Job mit meinem Duft zu verbinden. Also das ist klare Rechtsprechung.
Und wenn ich jetzt in irgendeinem Forum bin, junge Leute, die in einem Chat oder in einem Forum schreiben oder in einem dieser bekannten Weblogs schreiben, ich habe mir jetzt gestern die neuesten Schuhe von Adidas gekauft, die sind echt nicht toll, kaufe mir jetzt lieber welche von Nike.
Unproblematisch.
Kann ich dann auch... Das ist unproblematisch. Ja, warum? Wo ist da der Unterschied?
Das fällt unter den Grundsatz der Meinungsäußerung. Ich sage meine Meinung, die Schuhe sind nichts oder die Schuhe sind gut. Anders ist, wenn ich versuche, mit einem Ruf einen Erwerb zu erzielen, nämlich, dass ich einfach ausnutze, so gut wie Cartier eine Uhr versteigere.
Also da schauen die Anwälte eben ganz genau hin, wie mit dem Namen umgegangen wird.
Richtig, genau.
Klären wir nochmal ganz kurz, was ist eigentlich die Abmahnung genau? Die hat eigentlich einen negativen Ruf.
Ja, wie gesagt, wie eingangs schon gesagt, die Abmahnung ist ja nichts Schlechtes, sondern ich möchte versuchen zu klären, hat derjenige, der ein Bild verwendet oder eine Marke verwendet, hat der Rechte? Und wenn er das nicht hat, möchte ich außergerichtlich schnell eine Befriedigung herbeiführen und muss nicht die Gerichte in Anspruch nehmen. Das ist auch für den Abgemahnten grundsätzlich günstiger, wenn die Abmahnung denn berechtigt ist.
Jetzt bekomme ich so eine Abmahnung ins Haus. Wie reagiere ich?
Zunächst einmal muss ich prüfen, ist die Abmahnung materiell rechtlich berechtigt. Das heißt, bestehen Ansprüche aus Urheberrecht, aus Markenrecht, aus Wettbewerbsrecht. Und die Bewertung kann hier teilweise schwierig sein und hier empfiehlt sich dann tatsächlich auch einen Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen. Wenn die Sache eindeutig ist, ich habe einen Stadtplan oder ähnliches, ich habe ein Bild verwendet, was ich nicht darf, dann sollte man eine Unterlassungserklärung abgeben mit einer angemessenen Vertragsstrafe, die nämlich die Ernstlichkeit der Unterlassung bestätigt. Aber ich muss natürlich nicht unterschreiben, ich zahle Schadensersatz und alles in einer Woche, sondern dann sollte man versuchen, sich pauschal über die Kosten zu verständigen. Wir nennen das teilweise Monte-Carlo-Vergleich. Der Abgemahnte hat den Vorteil, dass er sein Risiko begrenzt und der Abmahnende hat den Vorteil, dass er seinen Aufwand begrenzt. Das ist die eine Situation. Problematisch wird es dann, wenn die Frage unsicher ist. Das ist eine Frage der Risikofreudigkeit. Also ich muss dann entscheiden, möchte ich dagegen vorgehen, ist mir das überhaupt wichtig oder möchte ich, sage ich, ist es mir egal. Dann gebe ich eine Unterlassungserklärung an, ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz und unter Verwahrung gegen die Kosten. Das heißt, ich habe wie bei Cartier oder Ähnlichem das Kostenrisiko von 50.000 Euro oder noch höher als Streitwert. Das heißt, vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Euro Kostenrisiko habe ich weg mit dieser Unterlassungserklärung. Und dann kann man sich darüber streiten, sind die Rechtsanwaltsgebühren berechtigt gewesen. Das heißt, dann muss der sogenannte kleine Prozess, im Wettbewerbsrecht ist das der kleine Wettbewerbsprozess, geführt werden. Und dann muss man alles das vortragen als Anwalt, als wäre durch die Hauptsache durchziehen. Und dann wird man sich überlegen, ob man da nicht einen Vergleich zieht. Was ganz anderes ist es, wenn der Anspruch überhaupt nicht begründet ist. Dann kann man überlegen, keine Unterlassungserklärung abzugeben oder sogar mit einer Gegenabmahnung dagegen vorzugehen. Was ich empfehle, was man nicht machen sollte, sich überhaupt nicht zu melden. Denn wir haben im Internet den fliegenden Gerichtsstand. Das heißt, ich kann mir das Gericht aussuchen, dort, wo die Seite bestimmungsgemäß abgerufen werden kann, nämlich in Deutschland. Und da gibt es sicherlich das ein oder andere Gericht, was mit Internet noch nicht so viel am Hut hatte. Und dann fange ich eine einstweilige Verfügung und muss mich erstmal unter Einsatz von Kosten zur Wehr setzen. Das heißt, immer darauf reagieren, auch wenn die Abmahnung ungerechtfertigt ist. Und dann kann man überlegen, sich auch mal die Seite des Gegners anzuschauen. Das machen wir flankierend und ich schätze, wir erledigen 75% der Abmahnungsfälle durch eine Gegenabmahnung. Wenn man nämlich schaut, hat denn der Gegner rechtskonforme AGB, hat er Versandkosten angegeben oder ähnliches. Das heißt, man versucht, den Abmahner mit seiner eigenen Waffe zu schlagen.
Aber und die sind meistens wahrscheinlich sehr gut vorbereitet. Weil sie den Trick kennen, oder?
Das täuscht. Also das ist ja die Sache mit dem Elefant und dem Porzellanladen beziehungsweise mit dem Stein, den man im Glashaus nicht werfen sollte. Wie gesagt, über 75% schätze ich bei uns werden erledigt durch Gegenabmahnungen, wo wir Fehler auf der Webseite des Gegners dann tatsächlich auch finden. Und wenn die Abmahnung offensichtlich unbegründet ist, dann kann man sogar die Kosten des eigenen Rechtsanwalts im Wege der Klage geltend machen. Das hat auch jüngst der BGH entschieden.
Aber das weiß man natürlich vorher nicht. Also letztlich muss man doch immer jemanden zu Rate ziehen.
Richtig, genau.
Vielleicht eine Frage noch. Abmahnwelle, wird die in der Zukunft weitergehen oder gibt es irgendwann eine neue und diese ebbt erstmal ab?
Sagen wir so, wir haben viele neue Tatbestände und immer wenn ein neuer Tatbestand in Kraft tritt, ein neuer Sachverhalt wie eBay oder so, dann gibt es Gesetze und dann gibt es Rechtsprechung dazu und die muss ich erstmal ausprägen. Wenn alle Fragen höchstrichterlich durch den BGH geklärt ist, dann ist das Thema im Wesentlichen durch. Aber durch die technische Weiterveränderung werden wir immer neue Sachverhalte, immer neue Gesetze haben, die dann entsprechend auszufüllen sind. Das heißt, ich gehe davon aus, es ebbt sicherlich ein bisschen ab. Sie kennen die Domain-Streitigkeiten, die am Anfang 2000 waren, das ist jetzt völlig abgeebbt, gibt es immer noch vereinzelt und so wird sicher die Entwicklung auch weitergehen.
Sie werden noch viel Arbeit haben, Herr Rauschhofer. Vielen Dank für diese Einblicke an den Anwalt Hajo Rauschhofer. Das war unsere Sendung mit dem Titel Erst abgemahnt, dann abgesahnt, wie das Internet richtig teuer werden kann. Und am Mikrofon Ricardo Mastrocola.